Himmel und Hölle, so ist ja das Projekt überschrieben. Beteiligt sind neben dem WDR-Sinfonieorchester der Rundfunkchor Berlin und der WDR-Rundfunkchor. Warum geht es denn jetzt in den Konzerten um den Himmel und die Hölle?
Ja, weil es um eine Seelenwanderung geht. Edward Elgar hat einen interessanten Text vertont. Es geht quasi um ein Seelendrama. Es geht um einen sterbenden Mann, der auf dem Totenbett liegt und sich mit dem Rest des Weltlichen auseinandersetzt und seine Freunde um sich geschart hat, die beten für ihn und er weiß, dass er sterben muss. Und dieser Mann heißt auch Gerontius, der Alte. Und das ist quasi der erste Teil, wo seine Seele sich vom Körper trennt. Und im zweiten Teil, der sogar noch etwas länger ist, erleben wir musikalisch, wie diese Seele quasi in den Himmel aufsteigt und auch durchaus den einen oder anderen Umweg machen muss.
Und das ganze Werk ist ja in mehrfacher Hinsicht besonders, auch wenn man mal auf etwas guckt, was heutzutage gar kein Thema mehr ist, nämlich die Konfession des Komponisten. Edward Elgar war katholisch und das im anglikanischen Großbritannien. Warum war denn das damals ein Problem?
Seine Mutter ist konvertiert und er ist schon sozusagen als Kind Katholik gewesen und das ist natürlich eine Minderheitenposition im anglikanischen England und durchaus dadurch sehr spannend. Auch warum hat er diesen Text gefunden oder sich ausgesucht? Er ist 1865 erschienen, auch von einem Konvertiten, der von der anglikanischen Kirche zum Katholizismus übergetreten ist.
Genau, das war John Henry Newman, der später sogar Kardinal wurde. Also Sie sprechen es an, auch der wieder katholisch. Jetzt sprechen wir mal über die Musik. Sie haben es schon gesagt, es geht ja um den alten Gerontius oder Gerontius. Und wie würden Sie denn die Musik beschreiben bei diesem Seelendrama?
Naja, wir befinden uns natürlich mitten in der spätromantischen Phase. Edward Elgar ist der große Komponist in dieser Zeit, ein Autodidakt, der natürlich sehr stark von der kontinentaleuropäischen Musik beeinflusst wurde. Also da ist natürlich, spielt Wagner eine große Rolle und die ganzen Vorgänger und das spätromantische Musikleben auf dem Kontinent. Aber Elgar hat es geschafft, eine neue Musik zu schaffen. Und in der Zeit, wo er den Dream of Gerontius geschrieben hat, hat er auch die berühmten Enigma-Variationen geschrieben. Und auch ein quasi für ihn Schlüsselwerk, quasi womit er seinen Ruhm begründet hat. Und Edward Elgar ist, glaube ich, der spätromantische Komponist England, muss man es einfach sagen.
Und es gibt ja auch einen durchaus prominenten Vergleich, nämlich es gibt Leute, die sagen, das Werk ist ähnlich populär oder genauso populär wie der Messias von Georg Friedrich Händel. Was sind denn so die Stärken des Werkes?
In England ist das tatsächlich so. In Deutschland müssen wir da noch ein bisschen nacharbeiten. Deshalb haben wir es auch aufs Programm gesetzt. Tatsächlich, dieses Werk ist tief beeindruckend und es ist so wundervoll und so wunderschön, dass man sich dem Reiz und der Gewalt der Klänge einfach nicht entziehen kann. Und das ist teilweise sehr subtil und ein Seelendrama im wahrsten Sinne, aber natürlich auch mächtig, auch trumpfend, wenn die himmlischen Herrscharen wirklich Lob und Preis Gottes singen. Und da fahren wir natürlich auch mächtig auf. Da sind über 100 Choristen auf der Bühne. Und wenn die aus einer Kehle singen, im Fortissimo und Forte Fortissimo, dann ist das schon beeindruckend.
Ja, das klingt wirklich sehr, sehr reizvoll. Und trotzdem muss man sagen, die Uraufführung, die war nix. Warum ist die so schief gegangen?
Ach, ich glaube, das war so eine typische Uraufführungssituation, wie es auch heute noch passiert. Der Komponist ist so ein bisschen spät mit dem Liefern der Noten. Das Orchester ist nicht vorbereitet. Es sind neue Kompositionstechniken. Und ich habe sogar in der Recherche gelesen, ja, der Choreinstudierer, der ist über die Einstudierung tatsächlich verstorben und es musste einer einspringen. Und der Neue sei aber mit dieser modernen Musik gar nicht vertraut gewesen. Moderne Musik, da lachen wir heute drüber. Aber damals war das natürlich neu, diese spätromantische, dieser üppige, saftige Sound, der uns heute ja so als, wie weiß ich nicht, ganz typische Klassik anspricht. Das war damals neu und ist damals trotz der Beteiligung eines ganz berühmten Dirigenten, nämlich Hans Richter, der ja auch viele Uraufführungen von Richard Wagner besorgt hat, ist das ziemlich in die Hose gegangen, einfach nicht gut vorbereitet. Und das hat man dann 2-3 Jahre später, ich glaube 2 Jahre später, in Düsseldorf dann besorgt. Und da war es dann ein durchschlagender Erfolg. Und dann ist es später zu dem geworden, was es ist, nämlich quasi das, ja, ein Oratorium des 19. Jahrhunderts für England und einfach auch ein englisches Oratorium wie der Messias.
Wie der Messias, auch auf Englisch. Und jetzt kann man in Köln sich das Konzert zweimal kann man es erleben, das Oratorium. Und davor gibt es aber noch ein besonderes Projekt, besonders Veranstaltungsformat, nämlich Listen and Sing. Da kann man unter Leitung von Simon Halsey Auszüge des Werkes selber singen und vorher erfährt man auch noch etwas Besonderes zu dem Inhalt des Werkes. Erklären Sie uns mal ein bisschen den Sinn dieser Veranstaltung.
Ja, schöner noch als Musik hören ist natürlich selber zu musizieren und mitzusingen. Und das kennen wir Chorsänger, ich habe selber viel im Chor gesungen, dass einfach das gemeinsame Musizieren eine besondere Nähe zu einem Werk bringt. Und das wollen wir auch gerne unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ermöglichen, das Werk kennenzulernen. Der Dirigent wird da sein, der Choreinstudierer auch. Wir werden auch ein bisschen über den religiösen Hintergrund des Werkes sprechen. Und danach wird Simon Halsey, der natürlich ein super Motivator und Chorleiter ist, etwas aus dem Werk probieren, das für ihn natürlich auch eine Herzensangelegenheit ist. Er hat sogar die Neuauflage dieses Werkes herausgebracht, also ist Mitherausgeber, ist unendliche Male einstudiert und ist natürlich als Brite auch einfach der beste Zeuge und Anwalt dieses wunderbaren Werks.
Trotzdem muss man ja sagen, nicht jeder glaubt ja heutzutage noch an eine Seele oder an ein Leben nach dem Tod. Warum spricht denn das Werk vielleicht auch heute noch die Menschen an? Was glauben Sie?
Naja, ob es nun eine Seele und ein Leben nach dem Tod gibt, das kann jeder ja für sich beantworten. Aber einem Komponisten und Künstler nachzuspüren, wie sie mit so einem Stoff umgehen, wie sie oder was sie auch wirklich glauben und versuchen uns zu vermitteln, dem kann man sich kaum entziehen. Dieses Werk ist wirklich wirkmächtig. Und wenn man in diesem Saal sitzen wird und hört, wie über wirklich überirdische und irdische Dinge verhandelt wird, was das selber mit einem machen kann, dann wird man schwer beeindruckt sein. Und ich verspreche allen Hörerinnen und Hörern, die im Saal sind, dass sie nicht unbewegt aus diesem Abend rausgehen können.